Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Unsere Reise geht heute in die Schweiz. Ich bin Tina Witte. In den Schweizer Alpen ist von einem Hotel aus das Matterhorn in seiner ganzen Größe zu sehen, umgeben von nichts außer Schnee und Eis. Das hört sich erst einmal nicht so ungewöhnlich an, aber die Rede ist von einem Iglu-Dorf in Zermatt. Dort übernachten Gäste in Schlafsäcken ohne WLAN, ohne Fernseher und ohne Heizung in einem Iglu. Kalt und faszinierend zugleich. Patricia Wern hat sich das besondere Hotel angesehen.
Auf gut 2700 Metern Höhe liegt in Zermatt auch im Februar noch so viel Schnee, dass die Iglus glatt übersehen werden könnten. Aber durch die Holzelemente wie die hellbraunen Türen, Treppen und Sitzbänke davor wird klar, hier muss es sein. So wenig wie sich die schneeweißen Iglus von ihrem Umfeld unterscheiden, so beeindruckend ist ihre Form. Und zwar so kugelrund, dass sich sofort die Frage stellt, wie wird das gemacht? Der 30-jährige Kasper ist Holländer und gehört zum Team, das die Schneehäuser ab November baut.
Wir bauen Iglus mit einem Ballonsystem. Also wir stellen einen Ballon auf den Boden und dann stoßen wir die zu mit Schnee vom Schneefräse. Dann warten wir etwa 24 Stunden, bis alles zugefroren ist. Nehmen wir den Ballon wieder raus und dann hat man ein Basis-Iglu eigentlich. Und danach müssen wir alles noch shapen, das heißt Kunst machen, Licht, Strom und so weiter. Also insgesamt dauert es ungefähr 5 bis 6 Wochen.
Angemeldet sind für diese Nacht knapp 10 Gäste. Hauptsächlich Schweizer, weil hier gerade Skiferien sind. Sonst kommen aber auch viele US-Amerikaner, Asiaten und Deutsche, die unbedingt das Inuit-Gefühl nacherleben wollen. Christoph ist aus Kesswil, nahe der deutschen Grenze, und findet die Iglu-Idee sinnvoller als klassische Hotels.
Das schmilzt wieder weg, hinterlässt überhaupt keinen Abdruck am Boden. Also es ist, ich denke mal, klimaneutral. Oder? Du musst nicht heizen, kein Warmwasser, hinterlässt überhaupt einfach keinen Abfall. Mit Holz geheizt, da wo es geheizt ist. Ich finde es wirklich cool.
Cool, und über die damit verbundenen Temperaturen wird auch in der Gruppe gesprochen. Denn alle wollen von Kasper wissen, was muss man tun, um so gut wie möglich bei etwa -2 Grad schlafen zu können.
Am besten kann man nur einen Thermoschicht tragen, weil die Schlafsack einfach Körperwärme braucht zum Aufwärmen. Und wenn man mit dem ganzen Ski-Outfit im Schlafsack geht, dann wärmt die Schlafsack nicht auf, also nicht effektiv. Und dann wird man nach ein paar Stunden kalt. Also wenn man nur mit einer Schicht im Schlafsack geht. Also die ersten 2 Minuten sind frisch. Also das auf jeden Fall. Aber sobald die Schlafsack warm ist, bleibt das die ganze Nacht auch warm.
Und unbedingt eine Mütze anziehen, damit auch der Kopf warm bleibt. Und das Handy gehört übrigens in einen Handschuh. Aber noch ist es nicht so weit. Auf dem Programm steht erst eine Schneeschuhwanderung im Dunkeln und das Abendessen im Iglu. Dabei ist klar, Schweizer Traditionen müssen eingehalten werden. Es gibt Käsefondue und eine zeitliche Warnung des Guides.
Also man muss relativ schnell essen, weil unsere Küche auch im Iglu ist. Und wir müssen alles natürlich aufwärmen und vorbereiten. Also weil es hier natürlich immer friert, müssen wir relativ schnell handeln, weil nach einer halben Stunde friert alles wieder zu.
Einige Gläser Glühwein später ist Bettruhe, pünktlich um 23 Uhr. Am Morgen danach steht die spannendste aller Fragen an: Wie war die Nacht?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier in einen Tiefschlaf gekommen bin. Also ich hatte immer das Gefühl, ich war die ganze Nacht wach, aber scheinbar war das nicht der Fall, weil man hat mich gehört schnarcheln, wie man das in der Schweiz sagt, aber sonst habe ich gut geschlafen. Anfänglich ein bisschen kühl, aber nachher hatte ich wirklich sehr gute Wärme im Schlafsack.
Sagt Muriel aus Luzern. Und wie hat Christoph geschlafen?
Manchmal war es zu kalt, manchmal zu heiß, manchmal ein bisschen eng im Schlafsack. Sicher nicht gleich gut wie in einem Bett, aber doch gut.
So richtig fit ist keiner in der Gruppe am nächsten Morgen. Und dennoch, die Stimmung beim Frühstück könnte kaum besser sein. Was ist es, das die Menschen dazu bringt, mehrere hundert Franken für eine Übernachtung auszugeben, um dann unausgeschlafen zu sein?
Ich glaube, dass es einfach ein Erlebnis ist. Also man kommt hier nicht für eine lange Nacht schlafen und also Luxus. Und natürlich, wir haben auch Luxus, also wir haben Jacuzzi und Sauna. Aber auch das ist auch mehr ein Erlebnis mit Matterhornsicht und wenn man hier oben in der Nacht in die Berge ist. Also es ist einfach für viele Gäste ist es ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Und ich glaube, dass die deshalb hier nach Igludorf kommen.
So eine Iglu-Nacht selbst zu erleben, ist noch bis April möglich. Übrigens nicht nur an mehreren Orten in der Schweiz, sondern auch bei uns auf der Zugspitze und im österreichischen Innsbruck.
Während in Deutschland der Karneval in vollem Gange ist, ticken die Uhren in Basel anders. Dort findet die bedeutendste Fastnacht der Schweiz statt. Sie beginnt erst am Montag nach dem Aschermittwoch, also in diesem Jahr am 10. März, und dauert exakt 72 Stunden. Los geht es am Montag um 4 Uhr morgens mit dem sogenannten Morgenstreich. Matthias Zeller über die Geheimnisse der Basler Fastnacht.
Das Licht geht aus und die Fastnacht los. Tausende Fastnächtler marschieren trommelnd und flötend durch die Basler Altstadt, regelmäßig vor den Augen von Zehntausenden am Straßenrand.
Ich denke, es ist einfach eine magische Energie.
Ja, was ganz anderes wie bei uns in Deutschland, die Umzüge oder so. Dann,
ja. Ja, ist einfach schön. Es gibt es nur einmal auf der Welt hier in Basel und sonst nirgends.
Ein Fastnachtsbeginn fast wie ein Gottesdienst, so empfindet es der Basler Urfastnächtler Felix Rudolf von Rohr. Ein altes Ritual mit immer gleichen Abläufen zum Auftakt der drei Tage der Basler Fastnacht, die UNESCO-Weltkulturerbe ist.
Um Punkt 4 muss das Licht gelöscht werden in der Stadt. Um Punkt 4 gibt es nur die Trommeln und die Piccolos und die spielen dann zu Beginn den gleichen Marsch. Das ist so ein magischer Moment für den Basler. Den kann man nicht erklären, aber man kann und will ihn auf keinen Fall verändern.
Der Morgenstreich hat seinen Ursprung in der militärischen Tagwache. Das Trommelsignal sollte im Ernstfall die Truppen zusammenrufen. Das fastnächtliche Trommeln in aller Herrgottsfrühe wurde von der Reformation aber zeitweilig verboten. Dagegen rebellierte 1833 der Basler Metzger Samuel Bell mit vielen Gleichgesinnten und mit Erfolg. Die Fastnachtstradition des Morgenstreichs war geboren mit Trommeln und dann auch mit Piccoloflöten.
Basel war ja lange Zeit eine Zunftstadt. Die Zünfte hatten das Sagen in Basel. Die waren ja auch verantwortlich fürs Militär und da haben sie auch immer Umzüge gemacht.
Bei den Umzügen am Morgenstreich sind in der dunklen Nacht die beleuchteten Laternen, eine Art bunt beleuchteter Litfaßsäulen, rund oder eckig auf Rädern, ein besonderer Blickfang. Kunstvoll, fast comichaft bemalt und mit Sprüchen versehen, halten die Narren darauf den Mächtigen in Politik, Wirtschaft oder Kirche den Narrenspiegel vor. Da wirkt die Basler Fastnacht dann viel ernster als das, was man in Deutschland aus Mainz, Köln oder Düsseldorf kennt. Eine Verwandtschaft mit dem Karneval gibt es aber schon, verrät Felix Rudolf von Rohr, der früher selbst mal Basels oberster Fastnächtler gewesen ist.
Selbst 1910 ist in gewissen Gruppen noch ein Prinz Karneval mitmarschiert.
Dass die Basler Fastnacht eine Woche nach dem Rosenmontag beginnt, hängt mit unterschiedlichen Traditionen im Kirchenkalender zusammen. Bei der 40 Tage vor Ostern beginnenden Fastenzeit, deren Anfang das Ende der Fastnacht ist, wurden ursprünglich die Sonntage zunächst mitgezählt, später dann nicht mehr. Und es gibt noch einen Unterschied. Zuschauer bleiben in Basel Zuschauer.
Wenn da jemand mit einem neckischen Hütchen kommt oder einer Pappnase, da wird er ganz, ganz bemitleidend angeschaut.
Die Schweizerinnen und Schweizer lieben ihr Käsefondue. Essen kann man es überall, sogar im Tuk-Tuk. Bei einer Rundfahrt durch Genf können Eidgenossen und Touristen richtig schlemmen. Anita Westrup ist mitgefahren.
Die ersten Meter sind noch etwas holprig. Das weiße Tuk-Tuk, drei Räder, eine Tonne schwer, rumpelt den Bordstein runter. Vorne am Steuer Fahrer Jean-Pierre Pont, hinten auf zwei überdachten Sitzbänken der 12-jährige Malcolm mit seinen Eltern und seiner Oma.
Es ist sehr aufregend, Fondue in einem Tuk-Tuk. Das habe ich noch nie gemacht.
Bevor alle dahinschmelzen, gibt es erstmal eine Vorspeise.
Voilà, vous avez le poivre, vous avez le pain de seigle,
oui,
et le beurre.
Schinken, Essiggurken, dazu Weißwein. Serviert auf einem runden Edelstahltisch in der Mitte des Tuk-Tuks. Eine Maßanfertigung mit extra Kuhlen für die Pfeffermühle und die Weingläser, damit nichts umfällt.
Santé,
Santé.
Santé.
Während Malcolm und seine Familie die ersten Büsse und Schlücke genießen, schlüpft Jean-Pierre Pont in seine beheizten Handschuhe und tritt aufs Gaspedal. Der 71-Jährige mit der locker sitzenden Wollmütze auf dem Kopf tourt seit mehr als 5 Jahren mit seinem Tuk-Tuk durch die Straßen von Genf. Wie er darauf kam?
In Lissabon habe ich Tuk-Tuks zum ersten Mal gesehen. Ich habe dann ein Modell in Thailand gekauft und in die Niederlande bringen lassen. Und dann war ich der Erste in Genf mit einem Tuk-Tuk.
Die wendige Kutsche auf 3 Rädern fährt elektrisch und maximal 50 Stundenkilometer. Über Plätze und Kopfsteinpflaster, durch die Altstadt, auf Genfer Prachtstraßen im amtlichen Lichterglanz bis zum Ufer des Genfer Sees.
Ici le bateau Genève. Le bateau Genève, c'est le bateau Belle Époque.
Nach ein paar Anekdoten über die Boote im Wasser verwandelt sich Reiseführer und Fahrer Jean-Pierre in einen Fondue-Koch. Seine Küche taucht hinter der Heckklappe auf. Mini-Kühlschrank, Spülbecken, Schneidebrett. Alles auf engstem Raum verstaut.
Est-ce que je peux mettre de l'ail dans la fondue?
Ah, pour moi, oui.
Ob er noch etwas Knoblauch ins Fondue machen dürfe, fragt er seine Gäste. Na klar. Küchenmeister Jean-Pierre reißt zwei Beutel Käse auf. Gruyère und Vacherin, zwei der traditionellen Fondue-Käsesorten, wandern in einen roten Topf. Dazu etwas Weißwein und Kirschwasser.
Attention.
Jetzt sind Malcolm und seine Familie mit Rühren dran. Vor ihnen, bereits in den Tisch eingelassen, eine kleine Induktionsherdplatte. Darauf die Käsemischung. Der typische Fondue-Duft steigt direkt in die Nase.
Das riecht nach Alkohol, nach Käse, Zwiebeln, Knoblauch. Sehr vielfältig, das riecht gut.
Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.
Merci beaucoup.
Brot aufspießen, in den Käsetunken, pusten und weiter geht die Tour. Für 4 Personen kostet das kleine Restaurant auf Rädern umgerechnet rund 200 Euro. Malcolms Eltern sind vom Open-Air-Fondue begeistert.
Fondue esse ich eigentlich nie zu Hause, weil der Geruch so stark ist. Das sitzt dann in den Vorhängen, im Sofa. Deswegen gehe ich immer ins Restaurant. Daher finde ich diese Idee wunderbar.
In einer Holzhütte ist Fondue-Essen natürlich noch mal etwas ganz anderes. Aber hier im Tuk-Tuk ist es auch gemütlich, weil es so eng ist.
Und auch der 12-Jährige lässt die Gabel nicht mehr los.
Ich liebe Fondue, voilà.
Ich liebe Fondue.
Im Schweizer Jura gibt es einen ungewöhnlichen See, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Ausgetrocknet, nur noch ein Rinnsal, Schiffe auf dem Trockenen. In den Hitzesommern der vergangenen Jahre verschwand der Lac de Brenet zwischenzeitlich komplett und füllte sich wieder, sobald der Regen kam. Im letzten Jahr gab es mal wieder genug Wasser im See, auch für Schifffahrten. Und das hat unsere Korrespondentin Katrin Hondl genutzt, um sich den See genauer anzusehen.
Sie fahren jede Stunde hin und zurück vom Dorf Le Brenet bis ans Ende des Sees zum großen Wasserfall, dem Saut du Doubs.
So, wir sind am Saut du Doubs. Sie brauchen etwa 10 Minuten zu Fuß bis zum Wasserfall. Die Wasserfall ist 27 Meter hoch.
Das rauschende Wasser ist Musik in den Ohren von Yvan Durig, Kapitän und Eigentümer des kleinen Schifffahrtsunternehmens. Im Frühjahr war es sehr regnerisch und so konnten wir durchhalten. Der Wasserstand ist gerade ungefähr einen Meter niedriger, was noch einigermaßen normal ist. Der See ist ein bisschen wie ein Jojo im Sommer. Wer im Schiff auf dem See unterwegs ist, sieht auf den Felsen am Ufer nicht nur Gämsen herumklettern, sondern auch die historischen Markierungen der spektakulär unterschiedlichen Wasserstände.
Es gibt also bei Hoch- oder Tiefwasserstand Unterschiede bis zu 22 Metern. Sehen Sie, 100.
In den Hitzesommern der vergangenen Jahre häuften sich die Negativrekorde. 2018, 2020, 22 und 23 rauschte der Wasserfall monatelang gar nicht mehr. Und der See war verschwunden, hatte sich erst in eine schlammige Fläche und dann in ein grünes Feld verwandelt. Yvan Durigs Schiffe lagen auf dem Trockenen.
C'est triste, parce qu'on a plus de vie. Tout s'arrête. Il y a plus de bruit, il y a plus d'animaux, on n'entend plus rien.
Das ist traurig, weil das Leben stillsteht. Man hört nichts mehr, keine Tiere mehr, nichts. Und es ist ja nicht nur unser Tourismusgeschäft, das leidet. Auch die Biodiversität ist betroffen. Pflanzen und die ganzen Fische. Mehr als 2 Drittel des Sees waren ausgetrocknet und alle Fische tummelten sich im übrig gebliebenen Drittel. Zum Glück gab es keine Toten, aber die Fische japsten nach Sauerstoff. Es scheint klar, der menschengemachte Klimawandel bedroht den Lac de Brenet. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Ein Teil, das Verschwinden, kommt aus der Klimavertrocknung. Aber ein Teil ist auch hier ganz natürlich.
Erklärt der Hydrogeologe Pierre-Yves Jonin vom Schweizerischen Institut für Speleologie und Karstforschung. Der Lac de Brenet ist ein natürlicher Stausee des Flusses Doubs, der hier im Jura die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz markiert.
Wir sind in einem Schlucht und es gab einen Bergsturz, der dieser See gestaut hat, vor etwa 13.000 Jahren. Und seitdem probiert das Wasser wieder zu sinken, das heißt durch den Bergsturz durchzuströmen. Und deswegen ist es die natürliche Entwicklung, dieser See zu verschwinden. Aber wenn weniger Wasser in den See gelangt, dann natürlich sinkt der See schneller.
Wissenschaftler Janin ist Mitglied einer Taskforce, die seit dem vergangenen Jahr nach Maßnahmen zur Rettung des Lac des Brunets sucht.
Das ist nicht so einfach. Einerseits mehr Wasser in den See zu führen ist schwierig und diese Versickerungsstellen zu kolmatieren oder zu stopfen ist auch schwierig, besonders dass wir wissen, dass es mehrere gibt. Wir haben den Seeboden sehr genau gescannt und jetzt haben wir ein Bild, wo es eben Löcher gibt und wo dieses Wasser wegfließt.
Ob es sinnvoll ist, die vielen Löcher am Seeboden zu stopfen, um das Verschwinden des Sees hinauszuzögern, mag der Hydrogeologe Pierre-Yves Jeannin nicht entscheiden. Das, sagt er, sei eine politische Frage.
Wir kämpfen gegen die Natur. Und das heißt, es wird nie eine endgültige Lösung sein. Das Wasser wird immer seinen Weg finden können. Das ist nur dann die Frage, wie schnell.
Für Hermann Hesse-Fans ist es ein Muss, das Hesse-Museum in Montagnola im Schweizer Tessin. Es liegt in den Bergen oberhalb von Lugano. Mehr als 40 Jahre hat der Schriftsteller, Dichter und Maler hier gelebt und gearbeitet, von 1919 bis zu seinem Tod 1962. Bis heute hat Hesse eine große Anziehungskraft. Die meisten Besucherinnen und Besucher stammen aus Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz. Es kommen aber auch Besucher aus Südkorea, wo Hermann Hesse sehr populär ist. Matthias Zahn war im Museum in Montagnola.
Mit jedem Schritt über den knarzenden alten Holzboden in dem kleinen Museum können Besucherinnen und Besucher etwas mehr von Hermann Hesse entdecken. Zwei seiner berühmten Nickelbrillen sind zu sehen, sein Strohhut, die schwarze Schreibmaschine, die er jahrzehntelang genutzt hat. Museumsdirektor Marcel Henry.
Was unser Museum ausmacht, ist, dass man Hesse sehr nahe kommt, auch in diesen Räumen. Es sind zwar nicht seine Wohnräume, er hat nebendran gewohnt, aber trotzdem dieser Charme, diese Gebäude und der Ausblick. Man sieht die Palmen, man sieht alte Tessiner Gebäude. Da ist man dem Hesse schon sehr, sehr nahe.
1919 kommt Hermann Hesse zum ersten Mal ins Tessin, in einer Lebenskrise. Er war wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung. In Montagnola findet Hesse wieder Tritt, lebt in einem prachtvollen Palazzo.
Und er liebt diese Wohnung in der Casa Camuzzi. Er arbeitet wie wild im Sommer 1919, er macht sehr viele Wanderungen. Er liebt die Landschaft, das Klima, das Tessin. Er beginnt wirklich intensiv zu malen. Er schreibt Klingsors letzte Sommer.
Auch Siddhartha und das Glasperlenspiel entstehen über die Jahre hier. Das Schreiben ist für Hesse ein Selbstheilungsversuch. Er macht oft seine eigenen Probleme und Konflikte zum Thema. Ehe, Liebe, Midlife-Crisis, das Altern und immer wieder die Suche nach der Freiheit, nach sich selbst. Was mancher Literaturkritiker bis heute als trivial verwirft, interessiert eine große Leserschaft. Hermann Hesse sitzt oft an der Schreibmaschine, um Post zu beantworten, die er massenweise von seinen Leserinnen und Lesern bekommt.
Weil sich ganz viele Leserinnen und Leser in seinen Schriften wiedererkennen und sich dann entsprechend Hesse wieder zuwenden. Also Hesse spricht, und das gilt glücklicherweise bis heute, ganz vielen ZeitgenossInnen fast als Freund, als Spiegel, als Begleiter gewissermaßen.
Unglaubliche 44.000 Briefe schreibt Hermann Hesse. 1946 bekommt er den Literaturnobelpreis. Doch im Nachkriegsdeutschland gilt Hesse unter Intellektuellen als verpönt, als weltfremder Realitätsflüchtling. Die Museumsbesucher können sich Hermann Hesse auch erlaufen. Ein Wanderweg führt vom Museum rund um Montagnola, eröffnet herrliche Aussichten, die auch Hesse geliebt hat. Blicke in die Berge und runter zum Luganer See. Wer auf dem Weg wandert, kommt auch an einer Kneipe vorbei, in der Hesse gerne einen Wein getrunken hat. Der Weg endet am Friedhof von St. Abbondio mit seiner schweren schmiedeeisernen Eingangstür. Hier liegt Hermann Hesse begraben. Es ist ein einfacher grauer Grabstein, passend zu Hesse, der für pompösen Luxus nichts übrig hatte.
Das Grab ist natürlich heute immer noch ein wichtiger, auch fast Pilgerort, der Schlusspunkt eines großen Lebens. dass zu mehr als der Hälfte der Zeit auch an diesem Ort in Montagnola stattgefunden hat.
Und noch ein deutscher Schriftsteller, der in der Schweiz Spuren hinterlassen hat. Luftbäder auf Luxushotelterrassen, Tuberkulose und weltentrückte Tischgespräche, Liebe und Langeweile. Thomas Mann hat mit seinem Roman Der Zauberberg, der vor über 100 Jahren erschien, dem Schweizer Kurort Davos ein literarisches Denkmal gesetzt. Aber wie viel Davos steckt im Zauberberg und wie viel Zauberberg im heutigen Davos? Katrin Hondl hat sich auf Spurensuche begeben.
Davos ist zurzeit, ist da also ziemlich wenig los.
Erzählt Lokalhistoriker Klaus Bergamin. 86 Jahre alt ist er, die Bergbahn ist außer Betrieb, also fahren wir mit dem Taxi durch den Wald auf den Zauberberg, zum Berghotel Schatzalp, dem ehemaligen Luxussanatorium.
Das war der Weg, da wurden die Toten dann mit dem Schlitten im Winter hier herunter transportiert, nach Davos ins Krematorium.
Von den Leichen, die von der Schatzalp auf dem Schlitten ins Tal sausen, erfährt gleich nach seiner Ankunft in Davos auch der junge Hans Castorp in Thomas Manns Roman. Eigentlich will er nur 3 Wochen bleiben, um seinen lungenkranken Cousin zu besuchen. Aber dann bleibt Thomas Manns Protagonist 7 Jahre im internationalen Sanatorium Berghof, der fiktiven Lungenheilanstalt des Romans Der Zauberberg. Das Belle Epoque Hotel Schatzalp oberhalb von Davos ist schon seit 1954 kein Sanatorium mehr. Spätestens beim Betreten des wunderbar originalgetreu restaurierten Speisesaals aber ist klar, hier könnte die erotische Madame Chauchat, in die Hans Castorp so verliebt war, ihre Türen schlagenden Romanauftritte gehabt haben. Als Thomas Mann 1912 nach Davos kam, gab es dort an die 40 Lungenheilanstalten und also viele potenzielle Vorbilder für das Sanatorium im Roman. Doch die Indizienlage für sein Haus sei nicht schlecht, meint Schatzalp-Hoteldirektor Paolo Bernardo.
Es gibt einfach Anzeichen dafür, ob es hier war oder woanders. Es steht im Raum und das wollen wir auch nicht bezweifeln, dass es woanders hätte sein können, oder?
Ich vermute, es ist eher im Waldsanatorium gewesen, vermute ich. Aber niemand weiß es,
sagt der Lokalhistoriker Klaus Bergamin. Im Waldsanatorium verbrachte damals Thomas Manns Ehefrau Katja mehrere Monate, um ein als Tuberkulose diagnostiziertes Lungenleiden auszukurieren. Bevor es Antibiotika gab, galt die besondere Höhenluft von Davos als einzige Hoffnung für Tuberkulosekranke. Im Schatzalp-Hotel stehen noch heute die Liegen, auf denen die Sanatoriumsgäste im Roman wie im echten Leben stundenlang draußen herumlagen.
Das ist genau diese Rattanliegen. Und da hat einem der Rücken auch nach stundenlangem Liegen nicht wehgetan. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war selber als Patient, als 16-Jähriger, war ich auch während 11 Monaten auf solchen Liegen. Aber nicht in diesem Sanatorium, das wäre viel zu teuer gewesen. Waren unten in einem Volkssanatorium.
Luxussanatorien wie die Schatzalp aber machten das Bergdorf Davos reich. Als Thomas Mann während seines Besuchs bei Katja Husten bekam, empfahl man auch ihm eine 6-monatige Tuberkulosekur. In seinem Zauberberg-Roman verkörpert die Figur des Sanatoriumchefs Hofrat Behrens mit, wie man schreibt, großen vorquellenden, blutunterlaufenden Augen das Davoser Tuberkulose-Business. Zahlungskräftige Kundschaft, ob krank oder nicht, zum Bleiben überreden. Interessantes Marketingkonzept, findet Hoteldirektor Bernardo.
Auch als Hotelbetrieb sind wir daran interessiert, dass Gäste lange bleiben. Die Ärzte waren natürlich da in einer vorteilhaften Position, jemanden krank zu schreiben und eine Krankheit zu finden und entsprechend hier zu behalten.
Aber solche Tricks hat das Schatzalp-Hotel heute natürlich nicht nötig. Allein die Aussicht auf die Berge Graubündens ist atemberaubend. Und als wir an diesem sonnigen, kalten Novembermorgen dann auf dem Balkon eines ehemaligen Krankenzimmers stehen, ist der Zauber auf einmal unübersehbar.
Siehst du das?
Ja.
Das Glitzern?
Ja, ganz feiner Niederschlag.
Ja, Schnee da. Wahnsinnig.
Ganz, ganz feine Schneeflocken glitzern da wie Feenstaub in der Bergluft. Kein Zweifel, das muss er also sein, der Zauberberg.
Wir waren unterwegs in der Schweiz. Wenn Sie etwas verpasst haben, können Sie die Sendung auch in der ARD-Audiothek nachhören. Mein Name ist Tina Witte. Gute Reise für Sie und bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.